herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Adlerblick, dem Impulsgeber-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
Adlerblick, Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte, begrüße natürlich wieder ganz, ganz herzlich zu unserer heutigen Ausgabe und freue mich wieder mal nach einiger Zeit Pause einen unserer Experten hier zu unserem heutigen Gespräch begrüßen zu können, Professor Dr. Patrick Peters, ja, der für Wirtschaftsethik, für Kommunikation und mit allem, was damit zu tun hat, eine ganz, ganz große Expertise hat. Und wir haben schon zwei sehr spannende Podcasts ja zusammen aufgenommen. Deswegen freue ich mich heute auf das dritte Gespräch und wünsche natürlich allen wie immer sehr, sehr viele Impulse und Anregungen aus unserem heutigen Beitrag. Ja, lieber Patrick, herzlich willkommen. Freue mich, dass wir uns zum dritten Mal hier in der Podcast-Ebene zusammenfinden, außer unseren Gesprächen, die wir sonst zwischendurch ja auch immer wieder mal führen. Und wir haben in unserem Vorgespräch, muss ich sagen, es verpasst uns über unseren Lieblingsfußballverein ja zu unterhalten. Darüber könnten wir ja schon auch einmal eine Podcast-Folge füllen, was da so ethisch im Moment alles passiert. Vielleicht können wir es ja gleich noch ein bisschen streifen. Habe auch mit einem angehenden Philosophen am Samstagabend eine kurze Begegnung gehabt in unserem Lieblingsrestaurant, nämlich mit Christoph Kramer, der übrigens auch sein zweites Buch schreibt. Ich hoffe, ich darf das spoilern hier, aber ich glaube, er hat es selber auch schon gesagt. Herzlich willkommen, und es gibt sicherlich viele in unserem Hörerkreis, die dich kennen, aber es gibt sicherlich auch einige, die ich nicht kenne. Von daher stell du dich doch erst bitte nochmal kurz vor, wer du bist und was du machst, und dann geht's gleich voll in die Inhalte.
Ja, Andreas, vielen Dank für die Einladung, in der Tat zum dritten Mal. Die ersten beiden Mal über Wirtschaftsethik gesprochen, heute werden wir den Themenkreis ja etwas erweitern. Ja, mein Name ist Patrick Peters, bin ja schon netterweise und freundlicherweise angekündigt worden. Ich bin Professor für Kommunikation und Nachhaltigkeit an der Allensbach Hochschule in Konstanz, unterrichte an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach ebenfalls Wirtschaftsethik und bin seit, wie ich gerade zu meinem eigenen Schrecken feststellen musste, mittlerweile im 16. Jahr selbstständiger PR- und Kommunikationsberater. Das Thema des zweiten Buches habe ich schon lange durch. Bei mir ist gerade das 16. erschienen, wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe. Und das 17. ist gerade in der Mache und erscheint im Herbst. Da geht es um Produktivität und Kreativität und wie man es schafft, aus dem Productivity-Porn, wie man so schön kritisch sagt, auszusteigen und sich wieder dem zu widmen, was wirklich wichtig ist, nämlich Arbeit und Leistung, die einen erfüllt und auf die man wirklich Lust hat.
Oh, das ist ja schon mal ein ganz spannendes Thema. Da können wir ja gleich auch sogar die aktuelle Diskussion, die ja im Moment da doch mal irgendwo schon eine Präsenz bekommt, auch doch direkt mal reflektieren. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr über das, was da in dem Buch thematisiert wird. Also du hast ja dann ein ganz aktuelles Thema aufgegriffen. Und was ist denn mit dem Thema Leistung los? Wie schätzt du das ein? Was bedeutet Leistung? Und was resultiert daraus im Moment?
Als ich das Thema aufgegriffen habe, vor ungefähr einem knappen Dreiviertel bis einem Jahr, war die Debatte überhaupt noch nicht so groß. Ich bin auf das Thema gekommen, weil man in einschlägigen Social Media immer öfter sieht, wie das Thema Produktivität eigentlich verlifestylt wird. Also jeder, der was auf sich hält, bei Instagram, bei LinkedIn, hat ja mindestens 5 Produktivitätstechniken, die er jeden Tag nutzt. Ob das ist, Tagebuch zu führen, sich selber Mantren aufzusagen, andere digitale Techniken zu nutzen, 37 Apps auf dem Handy zu haben, um sich selber produktiver zu machen. Am Ende des Tages kommt bei dem allermeisten dabei raus, dass man 2 bis 3 Stunden wertvolle Arbeits- und Lebenszeit am Tag damit zubringt, irgendwelche Listen auszufüllen und Apps zu benutzen, die einen gar nicht produktiver machen, die einem nur die Illusion geben, dass man ganz viel getan hat, ohne tatsächlich Leistung erbracht zu haben. Und damit wollte ich aufräumen. Da habe ich mich erstmal aus Sicht des typischen Wissenschaftlers mit beschäftigt. Also wo kommt Produktivität eigentlich her? Welche historischen Ansätze gibt es schon? Norbert Wiener und so weiter. Was hat Kybernetik damit zu tun? Und dann diese typischen BWL-Ansätze der Produktivität, also typischerweise 80er, 90er Jahre BWL-Studium, was ja viele auch noch so erlebt haben. um dann zu schauen, wie hat sich das eigentlich im Lifestyle-Segment verselbstständigt, um am Ende eben dazu zu kommen, dass diese ganzen Techniken eigentlich nur was bringen, wenn man sie A versteht, B reflektiert und C für sich selber herausfindet, was brauche ich eigentlich wirklich, um die Leistung zu erbringen, die ich erbringen will und mit der ich mich gut fühle und wo am Ende wirklich was bei herauskommt.
Ist denn, also ich meine, ich habe ja nun immer wieder das Thema, dass ich sage, wenn du deinen Why gefunden hast, wenn du deinen Sinn ja für dich wahrgenommen hast, sei es für dich persönlich, sei es in dem, was du in einem Team machst, in der Mannschaft machst oder sei es in einer Organisation, dass du dann automatisch morgens natürlich ja angetrieben bist, ja, dass du natürlich Lust hast aufzustehen, dich da einzubringen. Inwieweit ist das aus deiner Sicht dann die Voraussetzung dafür, überhaupt sich mit Techniken etc. auseinanderzusetzen? Also, wenn du ja da diesen Sinn nicht gefunden hast oder diese Sinndimension ja nicht hast, was nützt dir die beste Technik? Oder andersrum, brauchst du eine Technik, wenn du angetrieben bist durch das, was du als Vision siehst, was du erreichen möchtest?
Du hast eigentlich gerade die beiden Klammern schon sehr, sehr gut gesetzt. Also wenn du das Big Why gefunden hast, dann sind diese ganzen Techniken und Technologien sind Hilfsmittel, um deinen Arbeitsalltag einfacher zu machen. Und nichts anderes sollten diese Maßnahmen auch sein. Wenn du aber eigentlich keinen Sinn hast in dem, was du tust oder keinen Sinn siehst in dem, was du tust, dann gibst du dir eine Art von Illusion, dass durch dieses ganze Produktivitätszeug, das man sich kaufen kann, was man sich kostenfrei runterladen, anschauen kann, dann erschaffst du so eine Illusion von Sinn, weil du ja total viel gemacht hast und du gehörst dann zu dieser großen, ständig wachsenden Bubble, die mit Bullet Journaling aufsteht, danach erstmal Pomodoro anwendet, dann beim Kaffee den letzten Tag reflektiert und dann irgendwann um 11 Uhr denkt, so jetzt könnte ich mal nach 4 Stunden Produktivitätstechniken auch mal was tun, aber eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf, weil das ist nicht der tiefere Sinn, den ich spüre. Dann kann man abends wieder reflektieren, was man am nächsten Tag besser machen kann, um den Sinn vielleicht doch zu haben. Um zurückzukommen, hat man den Sinn gefunden in seiner Tätigkeit durch Unternehmenskultur, durch eine eigene Verantwortung, durch eine eigene Ethik, dann sind das gute Hilfsmittel, um sich die Arbeit leichter zu machen. Aber die Motivation, die kommt natürlich ganz woanders her.
Wir hatten vor Jahren immer mal so eine Grafik, wir werden ja viele kennen, mit diesem Plus, Plus, Minus, Minus, Plus, Minus und Minus, Plus. Und da hatte ich seinerzeit mal auf die Achsen, auf die eine Seite geschrieben, wenn du eine Klarheit hast zu deiner Vision, zu deinem Why, ja, und auf der anderen Achse hatte ich geschrieben, du hast eine Arbeitsdidaktik und hast eine Professionalität in dem, was du tust, ja, um eine hohe Effizienz letztendlich zu bekommen. Und dann hatte ich natürlich das Idealbild ist, wenn du eine Klarheit hast zu dem, wo du hin willst, also eine Vision Why, und hast natürlich Arbeitsdidaktik und auch noch vielleicht Disziplin in dem, was du tust, dann wirst du immer der Gewinner des Lebens sein. Wenn du keine Vision hast und hast auch keine Arbeitsdidaktik, dann wirst du halt sehr gechillt oder wie auch immer durch dein Leben kommen. Ja, es gibt ja, wie Mirabeau gesagt hat, verschiedene Möglichkeiten, etwas zu erreichen, also etwas zu leisten, zu betteln oder zu stehlen. Aber das wäre dann eher in dem unteren Quadranten, wäre dann vielleicht betteln und stehlen zu Hause. Und dann gibt es aber Leute, und das finde ich, sind die beiden spannenden Szenarien, deswegen bin ich gespannt, was du dazu sagst, ja. Wenn auf der einen Seite Leute ein Why haben und schon was erreichen wollen, aber nicht diszipliniert sind in dem, was sie tun und wie sie es tun, dann werden sie ja, ich sage dann immer dazu, das sind dann im Laufe des Lebens die Menschen, die ich als Visionäre bezeichnen. Also die reden immer vom Morgen, die reden immer von einer tollen Zukunft, aber in der Gegenwart sind sie erfolglos, ja. Und auf der anderen Seite, die du ja gerade beschreibst, das sind ja die, die eine tolle Arbeitstechnik haben, die wissen, was sie in der Didaktik machen, die diszipliniert sind, aber es eigentlich ohne Sinn machen. Und das sind ja für mich eigentlich dann die klassischen Burnout-Kandidaten, oder? Du hast ja keinen Drive, du hast keine Energie mehr, weil du ja gar nicht weißt, wozu du es tust. Und du bist vielleicht sogar Millionär nachher geworden, aber bist trotzdem unglücklich.
Bei dem letzten Satz würde ich sogar widersprechen. Ich glaube, dass die allermeisten gar nicht ja zum Millionär der sich entwickeln können, weil aus diesem ganzen, ich nenne es mal Produktivitäts-Lifestyle oder diesem Selbstoptimierungswahn kommt ja ganz oft gar nichts bei raus. Sieht ja ganz oft, da muss man ja nur die Einschläge ja Social Medias beobachten, auf die Accounts, ja stößt man ganz, ganz schnell, dass hinter diesem ganzen Selbstoptimierungswahn häufig geschäftliche Nullnummern, ja, beziehungsweise ja Luftnummern stecken. Glaube, dass diese Selbstoptimierung bei hocherfolgreichen oder bei generell erfolgreichen Persönlichkeiten kann durchaus zum Burnout führen, weil man denkt, oh, jetzt will ich es noch besser machen und noch besser und da habe ich was Neues gefunden und das lege ich noch oben drauf. Dann ist das aber keine Illusion von Produktivität, sondern ja eine maximale Übersteigerung und sich selber vergessen. Ganz die typischen Burnout-Kandidaten, die wahrscheinlich auch schon einen hinter sich hatten, vielleicht mitgemerkt oder ohne es zu merken, die steigern sich noch mehr rein, weil immer was Neues kommt und dann hat man dann das achte Kommunikationstool, was noch ein bisschen besser ist. Die anderen sieben vergisst man aber auch nicht und hat man irgendwie acht Kanäle, über die man zugeschüttet wird. Das ist natürlich ganz typisch Burnout-Kandidat. Die anderen geben sich eine Illusion, total viel zu erreichen und total viel zu machen, aber eigentlich machen sie nichts. Außer eben sich selber die Illusion zu geben, dass man durch Listen führen, durch Apps haben, durch Produktivitätspodcasts hören, durch YouTube gucken den halben Tag, dass man dadurch erfolgreicher wird. Aber der Spruch, also dieses Erfolg hat drei Buchstaben, ja nämlich tun, wird ja wechselweise verschiedenen großen Denkern zugeschrieben. Goethe war es nachweislich nicht, dem es gerne zugesprochen wird. Aber egal wer es war, die Person hat natürlich recht. Ich muss ja mal was machen und was schaffen, um dann wirklich Produktivität zu sein. Nur weil mir jemand erzählt, wie ich produktiv bin, bin ich halt ja gar nicht. Und das ist eben diese Produktivitätslüge, in der viele Leute feststecken, womit sich auch andere schon beschäftigt haben, tatsächlich. Also diesen Selbstoptimierungswahn, diese Optimierungslüge, wie sie gerne auch bezeichnet wird, damit gilt es meines Erachtens aufzuräumen, weil das gibt eine Illusion von Tätigkeit, die, glaube ich, auch in ganz vielen Unternehmen herrscht. Also nur weil man ganz viele Excel-Tabellen führt, in ganz vielen Meetings sitzt und bei Slack die meisten Nachrichten hat, ist man ja nicht produktiv oder leistungsfähig. Man kann auch ein totaler Null-Performer sein, aber nach außen hin ausstrahlen, dass man total busy ist. Also ich halte mir mal jetzt zwei Geräte ans Ohr. Das ist ja so eine Suggestion von Leistung, die ja ich aber gar nicht erbringe. Das halte ich
Ja.
übrigens auch für einen ganz gefährlichen Trend. Und ich glaube, daher kommt auch ein bisschen dieser, na, dann doch diese preußisch-deutsche Abscheu zum Beispiel der Vier-Tage-Woche. Ja, wer nur 4 Tage arbeitet, der kann ja nichts machen. Ich bin aber sicher, dass in unserem Hörerkreis und in unserem Netzwerk viele Leute sind, die in 2 Tagen mehr tun als andere an 5.
Das ist wohl so, ja.
Und dann spielt auch keine Rolle, ob ich da 4 Tage sitze oder 2 oder 5 oder 7. Es kommt darauf an, was schaffe ich wirklich und welches messbares Ergebnis kommt dabei raus, sowohl also klassisch betriebswirtschaftlich messbar, aber auch im weichen Sinne messbar. Denn ich kann ja auch einen Social Benefit, einen Social Impact oder eine Art von ethischen Impact liefern, die aus meiner Performance, aus meiner Leistungsfähigkeit herauskommt. Aber mir muss klar sein, warum tue ich das und wie will ich selber dabei sein? Reicht es mir, meine Büchlein auszufüllen und Apps zu benutzen? Oder möchte ich, dass ich am Ende des Tages sage, heute habe ich wirklich was gemacht. Heute habe ich einen Impuls nach draußen gegeben. Heute habe ich mich darum gekümmert, dass wir einen guten Kunden aufschließen können. Oder was auch immer. Oder reicht es mir zu sagen, heute habe ich 3 Stunden bei YouTube gesehen, wie andere Leute produktiv sind? Und das ist natürlich auch die Kritik an der Vier-Tage-Woche, dass man oft das Gefühl hat, dass die Leute, die sagen, oh, ich will aber nur 4 Tage arbeiten, dass die nämlich genau in dieser Produktivitätslüge drinstecken, dass die auch an den 4 Tagen eigentlich nichts machen, aber einen Tag weniger ins Büro kommen wollen.
Werbung.
Betriebliches Gesundheitsmanagement und betriebliche Gesundheitsvorsorge sind natürlich ein ganz zentrales Thema, an dem ich als modernes, gut aufgestelltes Unternehmen nicht wirklich vorbeikomme. Und wie mache ich das jetzt in meinem Unternehmen? Also wie führe ich ein System und Angebote ein, die für meine Mitarbeiter wirklich die richtigen sind? Und das ist nicht damit getan, dass mal eine Rückenschule ja, zu machen oder den Lauftreff zu organisieren und vielleicht auch dann die Bonbons, die da sonst immer stehen, durch eine Obstschale auszutauschen. Ich glaube, das haben viele mittlerweile verstanden, aber trotzdem sind ihnen die richtigen, dauerhaften Lösungen noch nicht eingefallen. Und dass das Ganze natürlich auch eine professionelle Analyse ja braucht, dass es natürlich dann eine entsprechende Begleitung auch braucht und dass es natürlich auch hier, und das kommt aus meinem Munde ja nicht so von ungefähr, dass es auch einen Prozess braucht, um natürlich dann auch über eine entsprechende Zeitdauer diese Dinge natürlich auch umzusetzen, in Nachhaltigkeit zu bringen, die Mitarbeiter immer wieder zu diesen Themen abzuholen, zu überprüfen, ob die Maßnahmen auch ankommen, welchen Nutzen sie bringen, welche Wirkung sie erzielen und so weiter. Dazu braucht es natürlich eine professionelle Begleitung und einen entsprechenden Partner. Und deswegen, wir arbeiten da sehr gerne mit der Nicole Thomas zusammen von Kinetik. Ja, und Kinetik hat da wirklich sehr, sehr gute Expertise. Wer den Podcast ja, gehört hat, den ich mit ihr vor einiger Zeit aufgenommen habe oder ihren Vortrag bei unserer Veranstaltung in Frankenberg, der weiß, dass Nicole Thomas da aufgrund ihrer langjährigen beruflichen Erfahrungen genau weiß, wovon sie spricht. Und sie geht so tief in die Unternehmen, in die Organisationen rein, analysiert hier ganz genau, ja, was da zu tun ist und warum vielleicht auch manche Themen so entstanden sind, wie sie jetzt sind. Und dass das Ganze natürlich dann mit einem entsprechenden dauerhaften Maßnahmenplan in eine Veränderung kommen kann. Und dass das natürlich auch sehr gut harmoniert, wenn das Ganze über unseren Strategieprozess oder Kulturprozess auch entsprechend flankiert wird. Und deswegen kann ich es nur empfehlen, ja, sich mal mit der Nicole in Verbindung zu setzen, mal die aktuelle Situation zu beleuchten und dann natürlich zu sehen, wie man die Gesundheit aller Beteiligten im Unternehmen verbessern kann und dass natürlich dadurch alle Effekte, für die wir ja alle zusammen antreten, natürlich nochmal flankierend, unterstützend optimiert werden, ist selbstredend, nämlich dass die Leistungsstärke der Mitarbeiter, die Motivation, der Antrieb natürlich die Folge sind, dass die Krankentagequote natürlich dementsprechend sinkt. Und dass daraus natürlich, wenn die Menschen mit entsprechender Motivation und Gesundheit agieren, dadurch natürlich auch die Produktivität eine größere wird und die Strahlkraft des Unternehmens nach außen, egal ob es die Empfehlungen sind oder ob es der Kontakt natürlich auch zum Kunden ist. Also von daher einfach mal mit Nicole ja in Kontakt treten und ich bin sehr gespannt, wer mir demnächst berichten wird, dass er das Thema BGM und BGF jetzt nochmal mit einem ganz anderen Reifegrad versehen will und hier den richtigen Partner gefunden hat.
Werbung Ende.
Ja, ich finde diese ganze Thematik, muss ich sagen, schon irgendwo sehr gaga, ja, oder schizo, wie man so schön ja auch sagt. Ich kann es auch wirklich nicht nachvollziehen. Deswegen, ich meine, jetzt habe ich ja hier einen hochdekorierten Professor für Wirtschaftsethik sitzen. Vielleicht kannst du mir das erklären. Also diese Gemengelage. Ich habe auf der einen Seite, wenn ich egal wo Gespräche zuhöre und wenn es irgendwo in der Bäckerei ist morgens, normale Menschen, also die nicht jetzt auch irgendwie in Führungspositionen oder so sind, ja, die alle sich damit brüsten, wie sie doch genervt und gestresst sind, wie viel sie zu tun haben, ja. Also jeder, den du zuhörst, ja, sagt, oh, ich habe so viel zu tun, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Also vermittelt ja immer dieses Gefühl von, ich bin überlastet, ja. So, auf der anderen Seite haben wir natürlich die faktische Situation, dass wir ja so wenig arbeiten, wie noch nie, also dass wir Produktivitätsstunden haben, irgendwo in Deutschland ja Größenordnung 1400 Stunden, das im internationalen Vergleich ja irgendwo 1600, 1700 Stunden, sogar 1800, 1900 Stunden eher normal wären, ja, 220 mal 8 ist ja auch gar nicht so schwer zu rechnen. Wir haben auf der anderen Seite, mittlerweile sind wir Weltmeister in der Krankentagequote, wir haben 20 Fehltage im Durchschnitt, wir haben 30 Tage Urlaub, ja, und so weiter. Also wie passt das zusammen? Also warum meint ein Mensch, ja, der jetzt nicht unbedingt Geschäftsführer eines Unternehmens ist, die eben von dir beschriebenen, die wir alle kennen, die auch wirklich viel leisten. Warum ist es für jeden auf der einen Seite so wichtig, um sich zu profilieren, zu sagen, ich bin gestresst, ich weiß gar nicht, wie ich es hinkriegen soll, aber auf der anderen Seite passt das doch alles irgendwie nicht zusammen, oder?
Das sind ganz viele Aspekte, die du völlig richtig ansprichst. Diese Illusion, dass man selber gestresst ist, dass man selber am meisten zu tun hat und dass man der ist, der alles für andere ausbaden muss und das dann halt dann samstags morgens beim Bäcker halt allen erzählt, ob sie es hören wollen oder nicht. Das liegt meines Erachtens, ohne das jetzt empirisch nachweisen zu können, daran, dass die allermeisten Menschen einfach in ihren Jobs unzufrieden sind. Und wenn ich Dinge nicht gerne mache, dann fühle ich mich natürlich ja schnell gestresst. Wenn ich jetzt den ganzen Tag Excel-Tabellen führen müsste oder irgendwelche mathematischen Formeln nachvollziehen müsste, dann wäre ich auch noch 2 Stunden gestresst, ja, wenn mir es keinen Spaß macht, weil ich das nicht gut kann, ja, weil ich das nicht gerne mache. Wenn ich aber was habe, was ich gerne tue, dann empfinde ich das gar nicht. Also natürlich denkt jeder von uns, also die letzte Woche mit 80 Stunden hätten noch 10 weniger sein können, aber da geht es eher so um die Menge, die man arbeitet, aber nicht, dass man sich irgendwie mental ausgebrannt fühlt. Es gibt ja hinreichend Statistiken, die zeigen, dass die Mehrheit der Deutschen in ihren Jobs unzufrieden ist. Die Mehrheit ja sind Silent Quitter, die eigentlich schon innerlich gekündigt haben, aber da trotzdem sind, weil sie Miete bezahlen müssen, alles so, was dazugehört. Und das sind natürlich auch die, ja, die sich gestresst fühlen. Und dann kommt noch was dazu. Dann haben wir jetzt, ohne dass ich Generation Z oder Y oder Millennium oder wen auch immer kritisieren möchte, eine Haltung in Deutschland bekommen, die natürlich sehr auf, ich nenne es mal, Vollkaskopflege und der Arbeitsplatz ist der Freizeitpark zwischen Wochenende und Urlaub abgestimmt ist, dass einfach diese Leistungsmotivation die ältere Generation stärker haben, dass die wegfällt. Und daher kommt nämlich auch diese häufige Kritik an Vier-Tage-Woche. Dann kommen junge Menschen, die erste Stelle nach dem Studium sagen, na, ich möchte aber nur 4 Tage arbeiten, nach einem halben Jahr brauche ich mindestens 8 Wochen Sabbatical. Ich hatte erstmal was zu tun und zu zeigen, yo, die 4-Tage-Woche, die hast du dir auch verdient, weil du kannst 5 Tage leistungsfähig sein und dann schaffst du die Arbeit auch in 4 Tagen. Da kommen viele nicht mehr drauf. Ich glaube, das ist auch das Kernproblem, dass uns diese interne, ja, diese innere Haltung, dieses Mindset für echte Leistung, für das Verständnis, was Leistung eigentlich heißt, dass die weggegangen ist. Es gab früher, das kennst du wahrscheinlich aufgrund deiner längeren Berufserfahrung, das ist ich noch besser, die, bei denen nachts am längsten das Licht brannte, die haben am meisten getan, zumindest war das so die Auffassung, oder Sakko hängen lassen im Flur, damit Leute denken, man sei noch da. Ja, diese ganzen Spielereien oder irgendwie bis morgens um 3 im Büro sein, dann um 6 Uhr wiederkommen, weil man hat ja so furchtbar viel zu tun. Das ist natürlich ja so eine alte Haltung, die muss es auch nicht sein. Das hat auch nichts mit, beim Thema Unternehmenskultur, Ethik sind auch nichts mit ethischem Wohlfall zu tun, weil Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz, der gehört natürlich auch dazu. Aber ich gebe jetzt ein Beispiel aus der Praxis eines Netzwerkpartners. Ich nenne keine Branche, keine Stadt, damit es so anonym wie möglich bleibt. Eine junge Dame hat bei ihm angefangen, hat sich beworben aus einem der sehr größeren deutschen Unternehmen heraus. Ich sage, wie gesagt, jetzt auch nicht, welche Börsenzugehörigkeit und so weiter. Hat sich dort beworben, wollte ein kleineres Unternehmen, hatte ihren ersten Tag nach Vertragsunterschrift, ganz normal um 8 Uhr angefangen, ging um 4 Uhr nach Hause, kam also um 16 Uhr nach Hause, inklusive 8 Stunden inklusive Pause. Also ein durchaus gestaltbarer Arbeitstag, kam am nächsten Tag wieder, kündigte morgens um 10 nach 8 mit den Worten, ich muss dann einen Tag bei Ihnen so viel arbeiten, wie sonst in 2 Wochen im Großunternehmen nicht zusammen. Das schaffe ich nicht.
Wow, okay.
Und ganz ehrlich, da muss ich sagen, also der Netzwerkpartner, den ich sehr lange kenne, dem ich keine Unwahrheit unterstelle, sie musste 2 Akten durcharbeiten und 12 E-Mails schreiben. Das war zu viel.
Ja. Aber woher
Und
kommt das? Ja, woher kommt das? Was ist da? Also ich finde es halt auch, ich muss sagen, ich finde es halt wirklich sehr, sehr spannend. Und ich bin auch natürlich sehr, ja, daran interessiert, schaffen wir da diese mentale Veränderung? Also wo ist das regulativ? Oder was muss passieren, damit dass diese Wachheit wieder entsteht, dass dazu sich was ändert, ja, oder was ändern muss. Also heute Abend werde ich auf dem Weg nach Freiburg sein und ich habe da ein größeres Mandat mit der Hälfte der Mitarbeiter, die aus der Schweiz kommen und Hälfte der Mitarbeiter, die Deutsche sind. Und es sind ungefähr insgesamt 1500 Mitarbeiter und wie gesagt, die eine Hälfte da, die andere Hälfte da. Und die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung sind Schweizer, ja. Und die fragen mich jedes Mal, ich kann leider den Schweizer Dialekt nicht so gut nachmachen, fragen mich jedes Mal, was bei uns in Deutschland los ist, warum in Deutschland die Mitarbeiter nicht mehr arbeiten wollen, ja, krank sind, nur noch freizeitorientierte Schonhaltung einnehmen und so weiter. Gleiche Branche, gleiches Metier, gleiche Rahmenbedingungen, gleiches Unternehmen, aber die Schweizer Mitarbeiter haben ein anderes Mindset, was Zuverlässigkeit, was Leistungsbereitschaft angeht, und, wie die gleichen Mitarbeiter, die in Deutschland sind. Und wenn wir gemischte Workshops haben, wenn Schweizer auf Deutsche treffen, ja, wir hatten das jetzt bei Führungskräften, dann können die Schweizer Führungskräfte nicht verstehen, welche Themen die deutschen Führungskräfte haben, ja. Und die Schweizer schauen mich an und sagen, was ist hier in Deutschland passiert? So, und jetzt müssen wir uns ja fragen, und wie gesagt, nochmal, ich freue mich, dass ich mit dir darüber sprechen kann. Du beschäftigst dich genau mit diesen Themen, das ist deine Professur, du bist mit Wirtschaftsethik den ganzen Tag zugange. Was ist da passiert? Oder was muss da passieren, dass wir das wieder in den Change kriegen?
wir haben meines Erachtens in Deutschland eine falsche Anreizkultur über die Jahre entwickelt. Wir haben hier also wir müssen ein bisschen zurückgehen. Nach der Finanzkrise 2008, 2009 lief es ja eigentlich ab 2010 bis Corona in der Wirtschaft. Ja, gab ja nur einen Weg. Keine Zinsen, keine Inflation, super Börsenentwicklung. Alle haben gut verdient. Die allermeisten Branchen, ja, liefen richtig gut. Und da haben sich viele Menschen zurückgelehnt. Jobwunder, kaum Arbeitslosigkeit. Dann kam Corona. Und dann hat der Staat alles geregelt. Der Staat war auf einmal da, egal was passierte, der Staat war da. Der Staat hat Unternehmen in Branchen geschützt und gestützt, die es eigentlich ja schon nicht mehr geben sollte, Insolvenzantragspflicht aussetzt und so weiter. Und da hat man gemerkt, das merke ich auch in Gesprächen mit Unternehmenspartnern, Netzwerkpartnern, früheren Kunden, bestehenden Kunden, und auch im Gespräch mit Studierenden beispielsweise, dass sich da so eine Vollversorgermentalität eingeschlichen hat. Der Staat wird es schon richten. Das heißt, wir sind ja auch in einem Umfeld, auch wenn man sich jetzt aktuelle politische Debatten anhört, ich bin überhaupt kein Gegner von Solidarität. Ich möchte mich da nicht missverstanden wissen. Wir brauchen Solidarität. Ich bin froh, dass wir die soziale Marktwirtschaft haben. Das ist eine ganz große Errungenschaft. Aber wenn ich mir aktuelle Debatten anhöre, dass immer mehr Personen und die aktuelle Debatte zielt natürlich auf Leistungsträger, die nicht im gesetzlichen Rahmen zum Beispiel pflichtversichert sind. Die sollen natürlich dafür einzahlen für Solidargemeinschaft. Das heißt, die anderen müssen, aber da sind wieder andere, auf die kann ich mich verlassen. Was dazu kommt, du sagst ja selber, ungefähr 1500 Personen, weiß ich nicht, wie hoch der Anteil Deutschen ist, Hälfte, Hälfte, aber das spielt, glaube ich, auch keine Rolle. Von diesen, sagen wir mal, 50% der Deutschen und sagen wir mal, allein von den 10%, egal welche Quote, die nicht leistungsfähig sind oder sein wollen, haben wir offensichtlich noch keine Konsequenzen gespürt. Warum? Weil die Unternehmen immer noch offensichtlich darauf angewiesen sind, auch die Leute mitzunehmen. Oder sagen, naja, aus ethischen Gründen wollen wir den nicht kündigen oder weil es arbeitsrechtlich zu aufwendig ist oder was auch immer. Das heißt, auch die, die mitgeschleppt werden, sind ja trotzdem noch da. Ich habe vergangene Woche mit einem langjährigen Unternehmenspartner und ja mittlerweile auch Freund über das gleiche Thema gesprochen. Da ging es wiederum immer wieder die Nachricht, ja, KI wird so und so viel Prozent der Jobs ersetzen. Das mag sein, aber da muss man auch vielleicht auch ganz ketzerisch sagen, die Jobs, die da ersetzt werden, werden doch eh gerade von Leuten gemacht, die genau das widerspiegeln, was du schilderst. Die ja die Performer, die richtig Lust haben, die auch das Why spüren, wie sollen die denn dadurch ersetzt werden, zumindest in den nächsten Jahren? Wenn wir mal bei der technologischen Singularität angekommen sind, dann mag das wieder anders aussehen. Aber die Leute, die richtig Gas geben, die Schweizer Führungskräfte, die Schweizer High-Performer, warum soll man denen denn da ein ChatGPT vor die Nase setzen? Das wird nicht passieren. Und das ist der Punkt, weil es immer noch funktioniert hat. Und was man auch sagen muss, da muss ich auch vielleicht auch Medien und Kommunikatoren und auch Politik ein bisschen die Pflicht nehmen. Es wird ja immer noch suggeriert, dass wir in Deutschland offensichtlich in einem eklatanten Fachkräftemangel stecken und in einer Vollbeschäftigung, ja, die wir gar nicht mehr stemmen können. Das heißt, es wird ja immer gezeigt, du bist Arbeitnehmerin, du bist Arbeitnehmer, du darfst fordern, nach deiner Nase geht's. Und das haben gerade Jüngere ganz tief verinnerlicht. Ganz, ganz tief, wenn ich höre, mit was für Gehaltsforderungen 20, 23-Jährige um die Ecke kommen, da muss ich unserem Publikum aber hier sagen, da stand bei mir aber schon die 30 vorne, bevor ich das erste Mal irgendwie in der Nähe war, über so ein Gehalt nachdenken zu können.
Ja,
Und
Entschuldigung, mach du
schon
weiter.
spannende Entwicklungen tatsächlich.
Ja.
Und das ist halt so eine Gemengelage, die dann dazu führt, dass Leute da sitzen, in der Regel ja relativ gut bezahlt werden und dann sagen, naja, aber so eine Vier-Tage-Woche wäre schon besser und richtig was tun will ich auch nicht, weil da sind ja so ein paar andere Deppen, so Schmaler und ein Peters und so weiter, die machen das schon. Und
Ja,
dann
es
kam
ist.
so ein Feedback von der Schweizer Geschäftsleitung.
Ja,
Das
genau.
ist aber hausgemacht tatsächlich, weil wir die Leute auch so erzogen haben.
Ja, ich meine, jetzt, wenn man auf der anderen Seite natürlich sieht, dass natürlich jetzt ja auch aufgrund der ganzen Thematik natürlich auch unsere politischen Amtsträger, die dann ja doch irgendwo da eine Veränderung erzeugen müssen, dann durchaus mal auch mit Thesen ja kommen, auch in öffentlichen Medien dazu Stellung beziehen, ist natürlich auf der anderen Seite, jetzt sind wir fast schon bei dem Thema, was machen die Medien, was machen wir für eine PR dazu, ja, dass dann natürlich auf einmal da ganz kritische Spiegel auf einmal vorgehalten werden, wie kann der das sagen und was fordert der da und so weiter. Also sind wir da zu liberal, sind wir da zu arbeitnehmerorientiert und freundlich, dass das gar keine Thesen mehr sind, die ich bringen darf, dass ich Leistung einfordern darf, dass ich sage, wir müssen wieder mehr arbeiten, die Rente muss nach hinten verschoben werden, wir brauchen wieder weniger Krankentage, wir müssen wieder mehr Leistung bringen und so weiter. Also es ist ja nicht populär. Also ich meine, Friedrich Merz hat sich ja da mit einigen Äußerungen gerade jetzt in den letzten Wochen nicht unbedingt positives Feedback erarbeitet. Also ist das gar nicht mehr gewollt, dass sowas gesagt wird?
Sagen wir mal so, wenn du bei allen beliebt bist, dann hast du sowieso was falsch gemacht. Das ist, glaube ich, mal das Erste. Also ein bisschen Gegenwind muss da auch sein und sollten gerade Amtsträgerinnen und Amtsträger auch vertragen können. Also ich muss gestehen, Ich finde diesen Begriff Lifestyle Teilzeit exzellent, denn er besagt nämlich genau das Problem. Es geht nicht um Teilzeitmodelle für Menschen, die nicht anders können. Ich war froh, dass meine Frau Teilzeit arbeiten konnte, als unser Kind klein war.
Ja, klar.
Natürlich muss es die Regelung geben, wenn ich einen Angehörigen pflegen muss, wenn ich aus, weiß ich nicht, aus gesundheitlichen Gründen nicht Vollzeit arbeiten kann, dann muss das ganz dringend sein, denn das gehört zur sozialen Marktwirtschaft, das gehört zur Solidargemeinschaft, solche Menschen bestmöglich zu unterstützen. Lifestyle-Teilzeit, da geht es ja nur darum, ah nee, aber nachmittags ab 3, da habe ich aber Minigolf und dann muss ich mit meiner Katze spielen und da möchte ich auch noch ins Kino. Aber donnerstags um 4 kommt immer eine Theateraufführung, da sind die Karten billiger als um 6. Nee, da kann ich aber nicht so lange arbeiten. Das ist die Lifestyle-Teilzeit, die auch genau so bezeichnet wird, die dann aber kritisiert wird, weil dann heißt ja wieder, oh, die wollen wieder nur mehr Leistung und wollen Arbeitnehmer unterdrücken. Nein, darum geht es gar nicht. Es geht genau darum, wieder so ein Leistungsmindset herzustellen, dass man eben, dass eben Arbeit nicht der Vergnügungspark zwischen den Urlauben ist. Darum muss es gehen. Und wenn Lifestyle-Teilzeit kritisiert wird, dann machen dann Leute das entweder absichtlich, ja, weil sie es missverstehen wollen, oder weil sie nicht richtig hingehört haben, was damit eigentlich gemeint ist. Es geht eben genau um die. Ich bin 24, ich bin Akademiker, ich bin fit, ich könnte was tun wollen, aber mehr als 28 Stunden pro Woche. Nee, sorry, da fehlt mir total viel Freizeit. Ganz
Ja.
ehrlich, Andreas, da hat bei dir kein Hahn nachgekräht, ob dir Freizeit fehlt, da hat bei mir kein Hahn nachgekräht, wenn wir unsere 80, 90, 100-Stunden-Woche haben, inklusive Dienstreisen. Aber warum? Weil wir immer gesehen haben, warum wir das eigentlich machen und was dabei rauskommt. Und dieses Mindset, dieses Warum tue ich das eigentlich, das fehlt mir. Und wenn ich der Meinung bin, mein Arbeitsplatz, den halte ich nur 28 Stunden pro Woche durch, dann muss ich sofort kündigen, weil dann bin ich da falsch. Ich muss doch den Anspruch haben, produktiv sein zu wollen. Das gibt auch eine innere Befriedigung. Aber diese Befriedigung zu wecken, dass Leistung Spaß macht und mal ganz abgesehen vom Gehalt, das gibt ja auch eine Internetmotivation. Boah, heute habe ich richtig was geschafft. Waren zwar 12 Stunden, aber ich habe richtig was gemacht. Ich habe geile Gespräche geführt. Ich habe mit super Kunden gesprochen. Und ich habe richtig was geleistet. Ich habe einen Impact geleistet. Und damit fühle ich mich doch auch bestärkt.
Ja, aber die Frage ist halt, ich kann es mit einem, auch mit einem konkreten Beispiel nochmal unterstreichen. Wenn, ich habe ja jetzt nun zwei Söhne, die ja jetzt auch genau mitten in dem Alter sind, wo wir genau dieses Thema sehr stark haben. Die sind jetzt 25 und 29, die beiden. Und die haben, woher kommt es auch immer, auch für sich angenommen, dass sie mindestens mal 70, 80 Stunden die Woche arbeiten und Vollgas geben. Und das wird von ihren Freundeskreisen sehr stark kritisiert. Ja, also wieso hast du keine Zeit? Wieso können wir heute Abend nicht das machen oder das machen? Und jetzt wirst du schon bald wieder ein Vater. Ja, hat sich jetzt einer anhören dürfen. Ja, und so. Also mir wurde das dann berichtet. Also von daher ist es ja scheinbar auch in den Freundeskreisen nicht unbedingt ja State of the Art sozusagen oder der Mainstream da mit auch entsprechendem Aufwand Performer zu sein. Oder ich gehe mal jetzt eine Stufe weiter. Ich habe ja nun viele Führungsgespräche mit jungen Führungskräften in den Unternehmen. Ich hatte jetzt jemanden, der ist Mitte 30 und der möchte ganz so 30 bis 35 Stunden arbeiten in der Woche und der ist echt, der hat was drauf, der könnte auch 45 oder 50 Stunden die Woche arbeiten. Und als ich ihn dann gefragt habe, wieso er denn nicht mehr Stunden macht und da vielleicht auch entsprechend jetzt dann auch mal eine Führungsverantwortung noch mehr übernimmt in der Steuer- und Wirtschaftsprüfungskanzlei, dann hat er mir mit voller Inbrunst entgegnet, Herr Schmaler, ich arbeite dann, wenn es mein sonstiges Leben zulässt. Und der hat seine Prioritäten ganz klar auf seinen Hobbys, auf seiner jungen Familie, auf was weiß ich was. Und er will nach einem Minimax-Prinzip arbeiten und möglichst viel Zeit für sein Leben haben, ja, außer der Arbeit. Und also von daher, irgendwas ist doch da verrutscht, ja. Und die Frage ist ja, geht's uns gesellschaftlich nach wie vor immer noch zu gut? Also haben wir noch zu viel Wohlstand, ja, dass der Notstand noch nicht so groß ist, dass die Leute wieder erkennen, ich muss was tun, weil es fällt halt nicht vom Himmel.
Es gibt in der Wirtschaftsethik den Kernbegriff der sogenannten Anreizkompatibilität. Das heißt, ich muss immer etwas davon haben, ja, wenn ich etwas tue. Wenn ich aber merke, dass ich mit minimalst Einsatz alles das bekomme, was ich so brauche und haben möchte zum Leben, dann werden die allermeisten sagen, weil der Mensch ist ja eigentlich per se ein fauler Hund, dann werden die allermeisten sagen, naja, warum soll ich denn noch mehr machen? Du hast völlig recht. Uns geht es weiterhin zu gut, als dass da ein wirklicher Mentalitätswandel kommen kann. Ich hatte persönlich gedacht, dass spätestens durch den Ukraine-Krieg sowas kommt, als alles teurer wurde, Inflation stieg rasant, man hatte Angst wegen Energiepreisen und so weiter. Dann kam das ganze Thema, die Preise steigen noch mehr, wir werden Wohlstand verlieren, weil schwaches Wirtschaftswachstum, beziehungsweise ja sogar Rückgang in der Wirtschaftsleistung. Alle maulen, dass man sich kaum noch was leisten kann, aber geh mal abends an Restaurants vorbei. Auch an gar nicht so guten. Da stehst du an, um Platz zu kriegen.
Absolut.
Also dann, da passt irgendwas nicht zusammen. Da haben sich Maßstäbe einfach verschoben, dass es trotz allem immer noch so gut geht, dass man mit weniger Leistung sich doch das leisten kann, was man eigentlich möchte. Zumindest ja, für den Moment. Ob das Land für sich tragfähig ist, das sei dahingestellt. Aber für den Moment kann ich auch mit 30 Stunden in Urlaub fahren. Die Kinder versorgen, essen gehen und mir, weiß ich nicht, noch mein Vintage-Rennrad auf dem Flohmarkt kaufen, wenn ich will am Wochenende. Das scheint noch zu funktionieren. Die Frage ist, wie lange das noch gut geht. Und wenn dann nämlich der harte Aufschlag kommt, dann werden sich nämlich viele Leute massiv umstellen müssen, um wieder in das Mindset reinzukommen. Denn sagen wir mal ehrlich, an Bequemlichkeit kann man sich recht schnell gewöhnen. Ich weiß ja, du bist Läufer, aber sicherlich dir wird es dir besser gefallen, ein Schokocroissant zu essen und Milchkaffee zu trinken, als morgens joggen zu gehen.
Bist du verrückt? Nein, auf keinen Fall die Wahl.
Da ist der Mensch aber drauf gepolt.
Das würde beim Ethikkodex überhaupt nicht funktionieren.
Die allermeisten sitzen lieber auf der Couch, als was zu tun. Das ist schon klar.
Nein.
Weil der Mensch halt ein fauler Hund ist von seiner Grundanlage her.
Also ja, da habe ich jetzt gerade, ich hatte ja nun Geburtstag vor einigen Tagen und da habe ich von vielen Seiten viel Feedback bekommen, dass das, was ich mache, eh nicht nachvollziehbar ist. Also von daher, ich würde tatsächlich
Aber
lieber laufen gehen, als ein
nein, aber es
Schokokroissant
geht darum, es ist nachgewiesen, der Mensch versucht ja Gehirnkapazität so weit wie möglich zu reduzieren, einfach ja, weil das Gehirn viel Energie verbraucht und der Körper gepolt ist, Energie zu sparen.
Ja, ich weiß,
Erklärt
was du
vielleicht auch,
meinst.
warum bei den allermeisten beim Denken ja nicht mehr viel rauskommt. Aber deswegen ist der Mensch natürlich auf Bequemlichkeit irgendwie gepolt, um seine Gehirnleistung, soweit es geht, zu reduzieren, um den Energieverbrauch niedrig zu halten. Aber da muss man auch rauskommen. Man muss es halt schaffen. Und das hat auch wieder was mit Ethik, auch mit Führungsethik zu tun. Wie motiviere ich denn dazu, ohne den typischen Druck, weiß ich nicht, wenn du das und das nicht machst, dann kriegst du keine Boni oder Gehaltsgeschichten oder was auch immer. Also wenn man davon, ja, wenn man von Sanktionen weggehen, wie schaffe ich es mit Wohlverhalten und Wertschätzung dem anderen gegenüber, unter Achtung von Freiheit, Gerechtigkeit, allem, was dazugehört, diese Leistungsfähigkeit ja wieder hervorzuholen? Dafür brauche ich im Zweifel ja keine Politik. Dafür brauche ich nur erstmal dieses Wollen, also dieses persönliche Wollen. Ich sage, ja, das will ich jetzt tun. Ich möchte jetzt Gas geben. Und dann auf der Gegenseite auch ein Sparringspartner, zum Beispiel als Führungskraft, die mich darin auch bestärkt, die auch zeigt, pass auf, wir machen das gemeinsam. Wir schaffen jetzt hier auch die Mechanismen, dass du produktiv sein kannst, dass du leistungsfähig sein kannst. Und wenn wir das sehen, das geht von montags bis donnerstags abends. Dann stellt sich ja die Frage gar nicht, ob du freitags kommen musst. Dann ist doch die 4 Tage Woche in Ordnung, wenn du sonst leistungsfähig bist. Aber nicht zu sagen, wenn ich nicht nur 30 Stunden arbeite, dann bin ich nicht leistungsfähig. Das ist nämlich ein Trugschluss. Bin mir sicher, dass die allermeisten da draußen, wenn nicht tatsächlich körperlich oder andere Einschränkungen vorliegen, durchaus in der Lage sein sollten, mehr als 30 Stunden pro Woche zu arbeiten.
Ja, absolut, ja. Und ich meine, ich bin natürlich bei dir bei dem Thema Effektivität und Effizienz. Ja, ich meine, dafür sind wir lang genug im Prozessbereich unterwegs und dass die meisten eine hohe Produktivität auch leisten könnten, wenn sie konzentriert und fokussiert arbeiten. Wenn in der Zeit, wo sie normalerweise über 40 Stunden arbeiten, könnten sie das auch ein paar 30 Stunden machen und hätten damit 10 Stunden mehr Zeit für andere Dinge. Also da würde kein Unternehmer Produktivität verlieren, wenn alle noch fokussierter sind und konzentriert ihre Dinge machen. Ich meine, da gibt es ja auch sehr schöne positive Beispiele. Aber ich will doch nochmal ein anderes Thema da weiter nochmal in die Tiefe betrachten, auch weil ich es halt wirklich sehr, sehr spannend finde, auch gerade unter einem ethischen Aspekt sehr spannend finde, was da gerade passiert. Wir haben gerade gesagt, okay, den Leuten geht es grundsätzlich doch zu gut. Deswegen ist also noch kein Leidensdruck da, Dinge zu ändern und vielleicht auch wirklich wieder aufzuwachen und zu sagen, hey, wenn ich jetzt persönlich wieder mehr haben möchte, muss ich auch mehr tun, weil sonst geht es mir einfach schlechter. Dann kann ich vielleicht nicht mehr in Urlaub fahren, ich kann mir nicht mehr das und das leisten und so weiter. Also ich muss wieder einfach selber mehr Initiative ergreifen, um wieder mich zu belohnen oder mich belohnen zu können, weil sonst belohnt mich das Leben, aber ich habe nichts dafür getan. Und auf der anderen Seite, wir haben zum Beispiel ja auch Klienten oder Unternehmen, die wir seit vielen Jahren begleiten. die sehr, sehr gute oder sehr wirtschaftlich sehr, sehr erfolgreiche Jahre hinter sich gebracht haben und damit natürlich auch viel für die Mitarbeiter tun konnten auch, ja. Also es war viel, viel Möglichkeiten auch da. Und jetzt auf einmal branchenbedingt haben diese Unternehmen auf einmal jetzt doch sehr anspruchsvolle Zeiten, weil Aufträge ausbleiben, Hochbau zum Beispiel. Ich habe die Mitarbeiter über Jahre an allem teilhaben lassen, Prämien gezahlt, alles Mögliche gemacht. Und jetzt fordere ich von den Mitarbeitern in einer Krisensituation natürlich trotzdem Engagement ein. Ich fordere Bindung ein, also keine Fluktuation, keine Krankentagequote und so weiter, sondern dass wir gemeinsam sozusagen durch diese Krise durchkommen. Wie es ja so schön heißt, in der Krise zeigt sich der wahre Charakter. Ja, also wo sind wir da bei der Ethik? Das sind in dem Moment die Menschen, die jahrelang vorher alles bekommen haben, den Erfolg ja miterlebt haben, jetzt auf einmal merken, wenn es weniger gibt, wenn weniger Möglichkeiten da sind, ja, dann muss ich halt jetzt gehen, da suche ich mal etwas anderes. Also warum sind die Menschen nicht bereit, also wieder von dem, was ich vorher bekommen, also was ich bekommen habe, auch wieder was zurückzugeben und zu sagen, wir kommen gemeinsam da durch?
Das ist natürlich ein Kernthema der Wirtschaftsethik, denn bei Ethik sprechen wir darüber, dass wir genau das Mittelmaß finden zwischen Eigennutzoptimierung und Fremdnutzenoptimierung auf der anderen Seite. Und das ist natürlich das passende Beispiel für maximale Eigennutzorientierung, dass es nur um mich geht. Also wie ein Fünfjähriger, der sagt, ich und niemand anderes, weil nur was ich will, ist richtig. Na, das Unternehmen, ja, die mussten das doch für uns tun und denen geht es doch so gut, da müssen wir auch was für uns tun. Aber von sich selber fordert man das eben nicht. Und das ist natürlich wirklich ein wunderbares Thema für die Individualethik. Wo sehe ich mich eigentlich selber? Was ist eigentlich der Anspruch an mich selbst? Und dann muss jeder, der ehrlich ist, sich sagen, naja, eigentlich habe ich meinen Selbstanspruch damit auch negiert, denn ich habe alles genommen, weil ich es bekommen habe, aber jetzt gebe ich dafür nichts zurück. Weil warum soll ich denn mehr arbeiten, als in meinem Vertrag steht? Warum denn nicht? Sollen die da oben das doch erstmal machen? Die haben sich doch die Taschen voll gemacht. Das passiert dann natürlich ganz schnell. Es gibt die sogenannte goldene Regel der ökonomischen Ethik. Die heißt sinngemäß, dass man in die Bedingungen der gesellschaftlichen Zusammenarbeit investieren soll. Das heißt ja nichts anderes, als dass von allen Seiten Kooperationsbereitschaft erwartet wird, wie wir ja schon bei Kant im kategorischen Imperativ haben. Handle so, dass deine Handlung zum allgemeinen Naturgesetze werden kann. Das heißt, so wie ich handle, handeln alle. Das heißt, es fällt auf mich zurück. Also muss ich mich fragen, wenn ich mich jetzt so unsolidarisch und unfair gegenüber meinem Arbeitgeber und auch den Kolleginnen und Kollegen verhalte, ist es das, wie ich sein will, wie ich behandelt werden will? Denn am langen Ende, egal ob man religiös ist, egal welche Weltanschauung man hat, irgendwann werden Sachen zurückkommen. Und im Zweifel, weil man von irgendwem anders mal so behandelt wird, wie man selber vorher gehandelt hat. Und
Ja,
dann
sehr
würde ich mich
interessant.
fragen, will ich so behandelt werden? Wenn ich jetzt Arbeitgeber wäre, möchte ich dieses Verhalten haben? Wenn ich sage, klar, kein Problem, dann muss ich sagen, okay, ich bin gerne ein ARSCH, Punkt, 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 dann ist das so, dann muss ich damit klarkommen. Aber wenn ich irgendwo in mir noch sowas wie Anstand, Solidarität und so weiter in mir habe, dann muss ich mich fragen, ist das das Handeln, was ich haben will? Aber auch, was tun denn die Führungskräfte dafür, um dieses Handeln auch nochmal rauszuholen, um diese Solidarität, diese Kooperationsbereitschaft denn mal zu wecken.
Ja, ich find's extrem spannend. Also ich habe einen Fall gerade im Kopf, ja, die ich auch schon lange begleite und wo ich ganz klar sehe, dass die Unternehmer sind für mich ethisch in jeglichem Sinne die absoluten Vorbilder. Also wie die haben sich nicht einen Euro zu viel gezahlt in den Jahren, auch wo es dem Unternehmen sehr gut ging, die sehr demütig agieren, die alles ins Unternehmen investieren, die für die Mitarbeiter da sind, die alles Mögliche tun, um den Mitarbeitern zu helfen, sie zu unterstützen und so weiter. Also wirklich völlig exemplarisch, ja. Aber genau selbst die jetzt in der Zeit ja viele, viele Enttäuschungen erleben von Menschen, wo man vorher gesagt hätte, die gehen sicherlich auch durch eine Krise mit, ja, oder die werden auch das wieder, genau wie du sagst, auch wieder zurückzahlen, was sie vorher bekommen haben, wenn es dem Unternehmen vielleicht auch nicht so gut geht. Aber wo man jetzt einfach sieht, dass dieses, was du vorhin schon beschrieben hast, dass das egozentrierte Verhalten so stark ist, ja, dass die Leute sagen, okay, wenn ich das jetzt nicht bekomme mehr und ich fordere trotzdem noch weiter, und wenn ich es nicht kriege, dann gehe ich halt. Und dass sie sich dann einfach andere Unternehmen suchen, die vielleicht in anderen Wirtschaft oder andere Branchen suchen, die in anderen Möglichkeiten im Moment sind, um das dann da wieder zu bekommen, was sie jetzt da im Moment temporär nicht mehr haben, weil auch völlig offen kommuniziert wird, sobald die Wirtschaftssituation sich wieder verändert, sobald das Unternehmen auch wieder sich weiter positiv, auch wirtschaftlich wieder entwickelt, werden diese Dinge sofort auch alle wieder gemacht. Also es geht nur darum, die Zeit jetzt gemeinsam zu bestehen, zu überbrücken, um dann wieder natürlich in anderen blühenden Wiesen unterwegs zu sein. Und dass selbst die Leute nicht bereit sind, dann jetzt ihren Teil dazu beizutragen, vielleicht mal für 2, 3 Jahre ein Stück zurückzustecken, vielleicht auf eine Prämie zu verzichten und so weiter, um trotzdem dann mitzuhelfen für das, was man gemeinsam ja da aufgebaut hat, das auch wieder weiterzuführen. Also ich finde es ethisch schon hochspannend, sowas zu reflektieren.
Dann sollen deine Klienten doch froh sein, solche Mitarbeitenden losgeworden zu sein.
Ja, das ist so. Das ist auch
Und
der Spirit. Ja.
ohne Abfindung zahlen zu müssen, ohne sich vor Gericht zu treffen, dass die freiwillig gegangen sind. Denn das sind einfach Menschen, die respektieren und akzeptieren nicht, worauf unser Wirtschaftssystem beruht, nämlich eben auf Solidarität, auf Achtung, auf Kooperation, auf soziale Miteinander. Und da sind wir beim Thema Freiheit. Das sind ja Mitarbeitende oder Personen, die erwarten für sich maximale Freiheit. Also ich darf alles und ich kriege alles, weil ich bin der Größte, ich mache hier alles richtig. Meine persönliche Freiheit geht aber natürlich immer nur bis dahin, wo ich die Freiheit des anderen ja nicht beeinflusse. Weiter kann meine Freiheit ja nicht reichen. Sobald ich mit meiner freien Entscheidung deine Freiheit einschränke, so weit darf ich nicht gehen, weil das vom Freiheitsbegriff nicht gedeckt. Aber das sind Leute, die sagen jetzt, ich will das so. Und schränken damit natürlich symbolisch die Freiheit des anderen ein, weil die ihm diktieren wollen, wie er mit ihnen umzugehen hat. Und damit werden Grenzen überschritten, die sich auch nicht mehr erklären oder entschuldigen oder legitimieren lassen, weil einfach die persönliche Freiheit, die persönlichen grundlegenden Rechte des anderen damit massiv beschnitten werden. Jetzt nicht im strafrechtlichen Sinne. Oder dass man sagt, so, damit kommst du an den Pranger, ja, wenn du sowas machst, aber schon, dass man zeigt, dass mir das Gegenüber ziemlich egal ist. Und dass es nur darum geht, dass ich meine Freiheit, meine Grenze maximal ausdehne und mir egal ist, was mit dem anderen passiert. Also denen ist völlig der sogenannte moralische Kompass verloren gegangen. Dieser Moral Point of View, also der Standpunkt, von dem ich aus Entscheidungen treffe, bei denen ich aber immer die Auswirkungen auf den anderen mitbedenke. Das fehlt solchen Leuten völlig. Und ich möchte in meinem Umfeld mit solchen Menschen nichts zu tun haben.
Ja, sehr spannend, auf jeden Fall. Ja, das ist immer ein Bereinigungsprozess, das ist ganz klar. Also wenn die Halbgötter gehen, ist Platz für die Götter. Und ja, in der Krise zeigt sich der wahre Charakter
Ja,
und
wobei man auch sagen muss, von der Leistung her sind es ja meistens nicht mal Viertelgötter, die sich so aufführen.
ja. Ja, teils, teils, muss ich sagen. Also wir reflektieren dann auch von den Mitarbeitern, die gegangen sind, wie viel von denen waren wirklich Leistungsträger. Das mache ich ja gerne auch bei all unseren Klienten, also wenn man die Mitarbeiterfluktuation mal kritisch reflektiert. Ich habe Klienten, die haben eine sehr, sehr niedrige Mitarbeiterfluktuation. Es gibt manche Branchen, die haben natürlich eine höhere Mitarbeiterfluktuation. Aber dass man immer reflektiert, wie viel von denen, die gegangen sind, hätte man gern gehalten. Also waren es Menschen, die man verloren hat, waren es Leistungsträger, die man verloren hat, die man gerne gehalten hätte, oder ist man eigentlich dankbar, dass die dann doch sich was anderes gesucht haben und nicht quasi mehr zum Team ja dieses Unternehmens auch gehören? Und von daher, also in der Regel gebe ich dir schon recht, ist es so, aber manchmal verliert man auch Leute, wo man sagt, was ist jetzt da passiert? Warum ist der jetzt gegangen? Das hätte man eigentlich nicht für möglich gehalten. Ja, also schon diese
Was mal
Enttäuschung,
passiert.
die dann kommt.
Ich bin auch schon mal gegangen aus einer Stelle, bei der der Arbeitgeber gedacht hätte, dass ich da bis Ultimo bleibe. Das hat aber Gründe, die ich erklären konnte. Und wir arbeiten trotzdem weiter zusammen, eben auf freiberuflicher Basis.
Ja klar, das gibt's ja
Ja,
immer,
das muss
sowas,
sauber
ja.
kommuniziert werden.
Ja.
Also, aber natürlich, wir wissen beide, niemand ist unersetzbar. Man kann alles kompensieren. Es geht da aber immer im Sinne der Ethik auch um eine offene Kommunikation. Ich sagen kann, warum gehe ich denn jetzt? Gehe ich tatsächlich, weil ich mir gedacht habe, so, eigentlich bin ich doch kein guter Mensch und wenn ich keine Boni kriege, dann gehe ich. Oder gibt es andere Gründe? Es ist ja auch häufig so, dass auch Führungskräfte, Leistungsträger dann sich doch nicht trauen, den tatsächlichen Grund zu nennen. Vielleicht ist irgendwas anderes vorgefallen, warum die Person ganz einfach nur sagt, ja, läuft gerade nicht gut, ja, ich habe ein anderes Angebot. Aber es ist irgendwas anderes. Also, da ist dann natürlich auch mal die Frage, wie kommuniziert dann das Individuum? Also was gibt es wirklich von sich preis und wie offen ist dann da tatsächlich auch die Kommunikation, ohne jetzt irgendwelche Hintergründe zu kennen? Aber ja, am Ende des Tages ist es wahrscheinlich eine Mischung, ein paar hätte man gerne gehalten, bei der Mehrheit ist man aber froh, dass sie dann halt doch tatsächlich weg sind, weil man dann mit denen, die da sind, auch nach vorne gehen kann. Und jede Krise ist ja auch ein Veränderungsprozess. Und im
Genau.
Veränderungsprozess haben wir die Startphase, dann haben wir den tiefen Fall, wenn wir nach Kurt Lewin gehen, und dann geht es wieder aufwärts, immer im Sinne von Ethik und Kommunikation. Und ein paar bleiben eben auf der Strecke. Das ist bei dir als Läufer bei einem Marathon auch. Da
Ja,
bleiben
klar.
auch immer ein paar auf der Strecke.
Ja.
Sowohl gute als auch weniger gute.
Werbung.
Führung ist einem in die Wiege gelegt. Führung hat man genetisch bedingt mitbekommen. Führung hat man natürlich durch seine Eltern oder durch Vorbilder, die man in seinem Leben hatte, gelernt. So funktioniert Führung. Oder kann man Führung heute, wenn man noch keine Führungskraft ist, oder wenn man schon eine Führungskraft ist, in der ersten Führungsebene, als Unternehmer, als Geschäftsführer, bis natürlich hin zu einem Polier auf einer Baustelle, kann man Führung lernen? Kann man Führung weiterentwickeln? Kann man Führung in sich auch verbessern? Und wir sagen von CEC eindeutig Ja zu diesem Thema. Und wir beschäftigen uns viele, viele Jahre schon mit dem Thema Reifegrad, ja, einer Führungskraft, Weiterentwicklung einer Führungskraft. Und was es heißt, natürlich in einem Organisationsentwicklungssystem als Führungskraft, ja, zu glänzen, Wirkung zu erzielen und sich als Führungskraft natürlich auch permanent weiterzuentwickeln, das wollen wir unterstützen. Und dazu haben wir eine Führungskräfteakademie entwickelt. Und die kann man entweder so, wie man es für sich möchte, in einzelnen Modulen ja besuchen. Man kann auch die komplette Führungsakademie durchlaufen in 14 Modulen. Man kann diese Führungsakademie in seinen Unternehmen mit den jeweiligen Führungskräften, wie es viele Klienten von uns machen, etablieren. Oder man kann natürlich auch nur in einzelnen Modulen situativ einer Führungskraft Unterstützung geben. Und wer darüber mehr wissen möchte, der setzt sich mit uns am besten mal in Verbindung. Unser Head of Product, Stefan Kraus, freut sich natürlich hier über spannende Gespräche, um nochmal zu erklären, was man da auch sinnvoll einsetzen kann. Und natürlich unsere CEC Prozess Consultants sind natürlich hier auch die richtigen Ansprechpartner, wenn es darum geht, ja, Führung weiterzuentwickeln.
Werbung Ende.
Ja, nein, also damit, damit da kein Missverständnis entsteht, bin ich auch komplett fein. Es gibt immer Konstellationen, warum Mitarbeiter auch erhobenen Hauptes und mit offener Kommunikation ein Unternehmen verlassen. Und dann sogar vielleicht natürlich auch, wir hatten jetzt auch zwei Fälle bei uns im letzten Jahr, dass Mitarbeiter, die bei uns vor Jahren gegangen sind, die auch ein paar Jahre bei uns waren, aber dann einfach mal was anderes sehen wollten, andere Lebenserfahrungen sammeln wollten und so weiter. Und die beide im letzten Jahr als Führungskräfte wieder zurückgekommen sind und jetzt hier bei uns eine super Performance liefern. Und wie es ja immer so schön heißt, man sieht sich im Leben immer zweimal. Wenn man sich sauber verabschiedet und alles Gute wünscht und sagt, und bei uns steht dir die Tür immer offen, wenn du wieder zurück willst. Und wie gesagt, die sind beide nach Jahren zurückgekommen und ich bin jeden Tag jetzt dankbar. Die haben viel gelernt, die waren unterwegs, die haben andere Unternehmenserfahrungen gesammelt und sind jetzt hier bei uns absolute Performer und übernehmen Verantwortung hier. Und ich weiß, wenn jetzt nichts passiert, dann bleiben die auch die nächsten 10 Jahre hier. Ja. Und von daher, das gehört ja auch dazu, man will ja auch mal vielleicht eine andere Erfahrung sammeln und will mal andere Dinge auch kennenlernen und so weiter. Sonst weiß man auch manche Sachen ja nicht zu wertschätzen, die man auch da hat.
Aber das ist ja auch wieder eine Frage der Führungskultur und der Führungsethik. Auch wie stehe ich zum anderen? Wie gehe ich auch damit um, dass mir mein
Ja.
Mitarbeiter sagt, du Andreas oder Sie, Herr Schmaler, ich habe für mich festgestellt, ich möchte was anderes sehen. Es war eine super Zeit, aber ich kündige. Wie gehe ich damit um? Und was
Ja.
zeige ich dem anderen auf? Jetzt du gesagt, ja, dann geh doch, du kannst heute Abend, ja, brauchst nicht, ja nicht mehr wiederkommen. Dann hätten die sich garantiert nicht nochmal bei euch beworben, auf eine Führungsposition.
Ja,
Das
klar.
geht immer auch ums eigene Menschenbild, aber das muss eben beide Seiten betreffen. Also diese Kooperationsbereitschaft und diese Investitionsbereitschaft in diese Kooperation untereinander, die darf nicht einseitig sein. Also es ist nie nur monodirektional, es muss immer bidirektional sein.
Ja.
Und das muss ich auch als Unternehmerin, als Unternehmer auch von meinen Mitarbeitenden einfordern dürfen.
Ja, auf jeden
Das
Fall.
hat nichts damit zu tun, also irgendwie, dass mir einer sagt, ja, nee, als Unternehmer, du musst aber nur arbeitnehmerzentriert sein. Das kann nicht funktionieren. So funktioniert Wirtschaft nicht.
Ja.
Sonst brauche ich nicht Unternehmer zu sein, weil sonst habe ich keinen Anreiz.
Patrick, ich find's natürlich sehr, sehr spannend, um nochmal von oben drauf zu schauen. Was kann passieren, damit ein Change entsteht. Also in meinem begrenzten Kosmos oder in meinem überschaubaren Kosmos weiß ich natürlich, was ich im Unternehmen machen kann, um eine Aufbruchstimmung zu erzeugen, um neues Why zu entwickeln und so weiter. Aber was mache ich in einem Land? Was mache ich in einer Gesellschaft? Also ist es, ja, braucht Deutschland eine neue Vision? Braucht Deutschland ein neues Why? Was muss hier passieren, damit hier wieder ein Change ja eintreten kann, dass die Leute wach werden? Muss es wirklich erst ganz runtergehen? Muss es wirklich Gaußsche Glocke also im Fußball würde man sagen, muss ich bis in die dritte Liga absteigen, um wieder neu aufzubauen, um wieder nach oben zu kommen? Ich meine, wir haben genug Beispiele auch, die den Weg gegangen sind, die abgestiegen sind, sich restrukturiert haben und gestärkt zurückgekommen sind. Also VfB Stuttgart ist ein schönes Beispiel im Moment aktuell, die da wieder zeigen, was es heißt, über den Umweg zweite Liga sich wieder nachhaltig für Europa zu qualifizieren. Kann das ein Land auch machen? Muss ein Land sich komplett neu erfinden können und aus den Dauen wieder aufbauen können? Ich meine, da muss man ja natürlich in der Geschichte sagen, was ist es dann? Sind es dann Kriegsszenarien oder was kann sowas auslösen, dass ein Land wirklich pleite ist, um wieder über Dekaden wieder sich neu zu finden?
Also ich glaube, so weit werden wir in Deutschland nicht kommen, weil die volkswirtschaftliche Substanz ja hier noch viel zu stark ist. Also wir sind natürlich gerade in einer schwierigen Phase und viele Branchen sind im Transformationsprozess. Aber Deutschland ist, obwohl es manchmal nicht so aussieht, nach meiner Auffassung, wobei ich bin kein Volkswirt, das möchte ich auch sagen, strukturell intakt. Also strukturell funktioniert es ja. Wir hatten vor vielen Jahren mal die Agenda 2010. Dafür ist die SPD-Regierung Gerhard Schröder abgewählt worden. Dabei war das das größte Geschenk, das diese SPD-Regierung dem Land machen konnte. Denn da hat ein nachhaltiger Wandel stattgefunden. Meines Erachtens brauchen wir jetzt auf technischer Seite eine Agenda, weiß ich nicht, wie nennen wir die, 2030, 2040, wie auch immer, die zeigt, wo das Land hingehen soll und dass man technische Reformen dafür braucht. Sozialversicherung, alles, was dazu gehört. Das ist aber nur die eine Seite, mit der ich mich viel zu wenig auskenne. Die Seite, wo ich, glaube ich, mehr zu sagen kann und in der ihr auch stärker unterwegs seid, ist diese, ich nenne es mal, normative Seite. Du hast davon gesprochen, brauchen wir eine neue Vision für Deutschland? Ja, wir brauchen eine Agenda, nennen wir sie 2030, aber auch eine Vision 2030. Und zwar nicht nur, wir wollen im nächsten Jahr 1,7% Wirtschaftswachstum haben anstatt 1,4%. Das kommt sowieso, wenn die Vision stimmt, dass man sich mal wieder darauf einstimmt, wo will man, was will man eigentlich sein als Deutschland, jetzt nicht im nationalen Sinne, sondern im gesellschaftlichen, im wirtschaftlichen Sinne, im nutzenstiftenden Sinne. Wir hatten bei einem anderen Bundeskanzler, Kohl, hatten wir damals die Rede von der geistig-moralischen Wende. Soweit möchte ich nicht gehen, um diesen historischen Begriff zu bemühen, aber in die Richtung muss es gehen, dass man sagt, okay, wofür stehen wir eigentlich? Was sind denn etablierte deutsche, ich nenne sie mal Tugenden, wie Erfindergeist, Innovationskraft, vielleicht auch Effizienz und Produktivität, vielleicht auch eine Mischung aus, also auch aus langweiliger Effizienz. Wir sind hier kein Silicon Valley, das waren wir auch nie. Aber wenn die deutschen Ingenieure was gemacht haben in der Vergangenheit, dann hat das länger gedauert, aber dann war das auch immer auf den Punkt. Die Mercedes S-Klasse ist die Mercedes S-Klasse. Da können Chinesen und Elon Musk dieser Welt, die können so viele Autos bauen, wie sie wollen. Die S-Klasse ist die S-Klasse. Und wer was auf sich hält international, wird auch weiter in Mercedes S-Klasse fahren. Und nicht einen Tesla, wie die auch immer heißen mögen, die Modelle.
BYD, BYD, sage ich
Ja,
dann.
oder irgendwas anderes. Ja, jetzt geht es nicht um Markenbashing, aber ich glaube, die Hörerinnen und Hörer verstehen ja, worauf wir hinaus.
Ja, absolut.
Das ist das Ergebnis eines langjährigen Entwicklungsprozesses mit hochpräziser Arbeit. Und da müssen wir zurück, dass man sagt, boah, wir wollen hier wieder was schaffen. Und das muss aber wirklich von ganz oben kommen. Und da geht nicht darum, ja, klar ist Lifestyle-Teilzeit ist ein Aspekt davon, aber das ist nicht die Rettung. Also Leute zu 40 Stunden pro Woche zu zwingen, dann arbeiten die halt genauso wenig, wie wenn sie da 30 Stunden die Woche sitzen. In den weiteren 10 Stunden. Da kommt
Oder
niemand
2 Jahre länger.
ja, oder zwei oder was auch immer, genau. Oder zu sagen, ja, wir müssen das Renteneintrittsalter erhöhen auf 70. Wer richtig gut drauf ist, der geht auch sowieso nicht in Rente, wenn er darf. Der will doch sowieso dabei bleiben und was tun. Und die, die sagen, ich will aber nicht, ja, die kannst du doch auch schon mit 62 hier im Zweifel wegschicken, weil da kommt doch eh
So
nichts
ist
mehr raus. Da
ja.
muss man schon eine Trennung machen zwischen der technischen Umsetzung, ich nenne es mal technisch alles, was juristisch, finanziell ist, und eben dieser Mentalitätsumsetzung. Aber dafür muss wirklich auch was von oben kommen. Dafür müsste auch, jetzt wird es ein bisschen billiges Politikbashing, die Politik auch mal wieder etwas mehr Leistungsfähigkeit zeigen.
Hm.
Also so eine Performance der Ampel beispielsweise spricht jetzt ja nicht gerade für ein Leistungsmindset.
Das ist so, ja,
Muss
ganz
man leider
klar.
sagen. Und auch was
Ja.
gerade in der schwarz-roten Koalition passiert, würde man bei den allermeisten Ministern, abgesehen davon, dass die gar keiner kennt, weil die nicht in Erscheinung treten, jetzt auch nicht sagen, dass die Deutschland, was Leistung angeht, ganz weit nach vorne bringen. Das muss man leider sagen, ohne
Ja,
jetzt billig polemisch werden
schon
zu wollen.
klar. Ja, das, nein, das, ich meine, das ist ja nun die Grundlage der Psychologie und wir sehen es ja nun, wie gesagt, ich habe ja immer gerne die Bilder zum Sport oder die Brücken zum Sport. Wir sehen ja, warum eine Mannschaft performt und eine Mannschaft nicht performt und warum wird durch das Auswechseln einer Führungskraft, ja, Mainz ist ja jetzt gerade wieder ein sehr gutes Beispiel, da kommt ein neuer Trainer und auf einmal performen die. Das ist der gleiche Kader, sind die gleichen Rahmenbedingungen und auf einmal, und jeder wusste, wenn der kommt, ja, geht es so nach oben, ja. Und Urs Fischer auf seine urbesondere Art und Weise mit seiner Schweizer Führungsqualität, ja, bringt diese Mannschaft in eine kontinuierliche Performance rein und ich bin mir sicher, Mainz wird nächstes Jahr wieder um die internationalen Plätze mitspielen.
Aber das ist ein
Und
super Beispiel. Da sind wir auch bei unserem Lieblingsverein, mein Heimatverein, deiner etwas weiter entfernt von der Heimat. Da sind ja auch Spieler, die haben ja nicht das Fußballspielen verlernt. Die vergessen aber von einer auf die andere Woche ihr Mindset. Die gewinnen zu Hause vor 3 Wochen
4-0.
4-0 und kriegen dann eine 5-0 oder 5-1, 4-1-Klatsche in Hoffenheim.
Genau so ist es,
Die
ja.
gleichen Leute
Ja.
zeigen ein völlig anderes Bild und das ist nur Haltung.
Ja, das ist
Hat ja
nur.
keiner die Schuhe auf links angezogen und ihre Schnürsenkel zusammengeknotet. Die hatten die gleichen Bedingungen wie immer. Hoffenheim hat auch einen ordentlichen Rasen, die haben auch Flutlicht, der Ball war der gleiche. Die Luft in Hoffenheim ist nicht viel schlechter als in Gladbach oder viel besser oder höher oder tiefer, was auch immer. Es waren die gleichen Leute unter gleichen Rahmenbedingungen wie die anderen 11 übrigens auch.
Ja.
Weil wenn der Rasen scheiße gewesen wäre, hätten die Hoffenheimer auch ein Problem gehabt. War aber nicht.
Ja, so ist
Es
es.
ist nur Haltung.
Ja, ich schaue mit Schrecken schon wieder auf die Uhr. Und wir wollten eigentlich heute noch mal ein ganz anderes Thema besprechen, das nochmal im nächsten Podcast. Aber dann müssen wir ja dahin münden, dass wir sagen, wie schaffen wir es insgesamt in einem Land wie Deutschland wieder uns in der Haltung zu verändern?
Ja,
Ja,
wenn ich dann das Schlusswort dazu haben könnte, muss ich sagen, wir müssen bei uns selber anfangen. Wir müssen für uns selber eine positive, den anderen wertschätzende, aber immer auch leistungsorientierte Grundhaltung für uns entwickeln. Und dann nehmen wir den anderen auch mit. Weil dann kann ich Vorbild sein, auch dem anderen im Alltag gegenüber. Das geht auch schon bei den eigenen Kindern los. Wenn ich nur auf der Couch rumdärmel, mir in der Jogginghose, warum soll denn mein Kind gut in der Schule sein? Um zu sagen, so will ich nicht werden. Da kommen die allermeisten Zehnjährigen nicht drauf. Sondern
Wobei.
dieses positive Mindset weiterzugeben. Und das kannst du im Unternehmen, das kannst du als Berater, das versuche ich an Hochschulen, das versuche ich als Berater. Und so kann das wieder was werden, weil es gibt mehr als nur wir zwei. Gott sei Dank, die so denken.
Patrick, vielen, vielen Dank, ja, für deine Worte nochmal an der Stelle. Normal hast du das Schlusswort, aber ich muss da einen
Das
Gedanken.
hatte ich ja schon.
Ja, gut, wollte ich gerade sagen, ich muss aber einen Gedanken noch dazufügen. Ich kann nicht anders als zu wirken. Und das ist halt genau das, ja, ich kann nicht anders als zu wirken. Und wenn ich Elternteil bin, dann wirke ich mit allem, was ich lebe, was ich tue, für was ich stehe. Und meine Kinder können nicht anders als das zu imitieren. Ja, ich kann mich dann nachher fragen, ob ich ein gutes Vorbild war, aber der Apfel fällt halt nicht so weit vom Stamm.
Also meine Tochter ist deutlich besser in der Schule als ich, ja, wenn ich unsere Zeugnisse vergleiche, was auch ganz gut ist.
Ja, da bin ich aber sehr gespannt, was da passiert. Ja. Lieber Patrick, vielen, vielen Dank für ein
Danke, Andreas.
sehr intensives Gespräch. Und wie gesagt, ich habe noch ein anderes Thema, was ich gerne mit dir besprechen möchte. Das wollten wir heute eigentlich auch noch mal platzieren, aber das machen wir bei nächster Gelegenheit. Also die vierte Ausgabe ist damit schon mal auf jeden Fall gebucht. Ja.
Vielen
Vielen,
Dank.
vielen Dank. Ich wünsche dir eine gute Zeit und ja, allen anderen bin ich mal gespannt, was ich als Feedback bekomme von unserem heutigen Gespräch. Ich hoffe, der eine oder andere wird sich da noch mal intensiv Gedanken darüber machen. Und wenn, ja, wenn ihr oder wenn Sie Lust haben, lassen Sie mich gerne es wissen, was Ihre Gedanken sind. Und freue mich natürlich auf jede Form des Feedbacks, egal auf welchem Kanal, und sage viel, viel Haltung, viel Wirkung und viel Gutes bei dem, was Sie sich in den nächsten Tagen vorgenommen haben. Bis bald, Ihr, Euer Andreas Schmaler.
Das war Adlerblick, der Impulsgeber-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns über Ihre Bewertung. Und natürlich wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Abonnieren Sie uns gerne auf der Plattform Ihrer Wahl, um keine Episode zu verpassen. Alle weiteren Informationen sowie den Link zu unserer Website finden Sie wie immer in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und bleiben Sie zukunftsorientiert.